Wir haben heute den Lehrteil, die Elia-Salbung. Und die Elia-Salbung ist eine apostolisch-prophetische Salbung. Es handelt sich hier um einen Lehrteil der ABC-Lehre 1, also der Apostolic Building Concept, aus der Lektion 4 von Dr. S. Y. Govender. Also um nochmals darauf hinzuweisen, wie schon gesagt wurde, ist diese Salbung eine apostolisch-prophetische Salbung. Warum das so ist, werden wir später im Laufe der Lehre hier werden wir feststellen. Aber auch um es gleich vorwegzunehmen, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten von euch die Bibelstelle von 1. Könige Kapitel 17 bis 19 eigentlich studiert haben, gelesen haben, damit wir diese Dinge wieder präsent haben. Und in der Gegenwart, dass sich das in der Gegenwart abspielt, in der Gegenwart befindet und dass wir nicht allzu weit zurückgraben müssen. Es bleibt zu erwähnen und als wichtige Grundlage festzuhalten, dass wenn wir von einer Salbung reden, es dabei immer um eine Person geht. Es ist nicht ein Ding, eine Sache, sondern es ist eine Person, die sich darin offenbart. Sei es eine Salbung für x welche Tugenden, sei es eine Salbung auf technischer Natur, Befähigungen, aber es geht dabei immer auf den Hinweis auf die Person, wo die Salbung vollkommen war. Also wo die ganze Fülle Gottes in der Person, in Jesus Christus, sich offenbarte. Er als der Gesalbte hatte die ganze Fülle. Und all diese Teilstücke, die wir hier zusammensetzen, sollen uns darauf hinweisen, auf ihn, auf den Vollkommenen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese einzelnen Teile untersuchen, um in ein Ganzes, in die ganze Vollendung, in die ganze Perfektion Gottes hineinzubringen, damit wir da besseres Verständnis entwickeln und Klarheit darüber haben. Deshalb geht es auch dabei, vielleicht zuerst einmal Fragen zu beantworten. Und um Fragen beantworten zu können, müssen ja zuerst auch Fragen da sein. Deshalb handelt es sich hier um zwei Teile. Der eine Teil handelt um die Erstellung oder die Auflistung der Fragen. Und der zweite Teil dann die Beantwortung anhand der Bibel, anhand der Heiligen Schrift, sodass wir nicht eine eigene Auslegung, sondern das, was die Bibel darüber sagt, verstehen und bekommen. In Malachi kündet der Herr an und sagt in Kapitel 3, Vers 23, 24, siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare, und er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Mal so viel vorab und es ist ganz klar, dass sich daraus auch Fragen ergeben und wir werden versuchen, mal zuerst diese Fragen zu erfassen und sie zu definieren und dann nach biblischer Auslegung die Antwort zu geben. Wir versuchen, die mal aufzulisten, mal von Punkt 1 bis 7. Dann kommen die Wesenseigenschaften der apostolischen Salbung, da haben wir dann wieder Fragen von Punkt 1 bis ja, das geht dann bis Punkt 21, die wir dann auch dementsprechend der Reihe nach anhand der Bibel beantworten. Wir können die Bibel nicht selber auslegen, sondern wir brauchen dazu das Wort Gottes, um zu sehen, was damit auch gemeint ist. Also, was bedeutet nun zuerst einmal die Aussage, dass der Herr Elia senden wird? Wird er da zum Beispiel Elia wiedergeboren? Erklärt die Aussage, ich sende euch Elia, den Propheten, wirklich den Propheten. Das ist das, was uns interessiert. Dann können wir hier mal etwas vorgreifen. Damit wir da nicht allzu weit in die Breite kommen, gehen wir zuerst einmal zu Lukas, Kapitel 1, Vers 11 und Vers 17. Wir werden dann später nochmals tiefer darauf eingehen, aber jetzt zunächst einmal einfach als Grundlage, sehen wir mal, was darin uns die Bibel erklärt. In Vers 11 heißt es, es erschien ihm ein Engel, das heißt ihm, das war der Zacharias, der zu der Zeit im Allerheiligsten war, um zu opfern, und teilte ihm mit, dass er einen Sohn bekommt. Und dass dieser Sohn den Namen Johannes tragen sollte, das war dann ja auch der Johannes der Täufer. Und er sagt ihm in Vers 17, und er wird von ihm hergehen in dem Geist und der Kraft Elias, um die Herzen der Väter zu den Kindern zu bekehren und Ungehorsame zur Einsicht von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Also das ist dieser Johannes der Täufer, der dann nach der biblischen Aussage in der Kraft Elias vorhergeht, um dem Herrn Jesus Christus seinen Weg zu bereiten. Also es erschien ihm dieser Engel, und das war der Engel Gabriel, und erklärte ihm über die Kraft, die Johannes erhalten wird, um dem Herrn Jesus voranzugehen. Es ist also keine Wiedergeburt Elias, sondern da geschieht etwas anderes. Das schauen wir dann später an. Wir kommen zur zweiten Frage. Was bedeutet, was ist nun der Tag des Herrn? Oder der große Tag des Herrn, je nach Bibelübersetzung. Die dritte Frage, was ist der große und furchtbare Tag des Herrn? Oder wie manche Übersetzungen sagen, der große und schreckliche Tag des Herrn. Frage Nummer 4, was ist die Hauptfunktion und Aufgabe der Elias-Salbung? Frage Nummer 5, wenn du Matthäus Kapitel 11, Vers 14 und Johannes Kapitel 1, Vers 21 liest, dann siehst du, dass Jesus sagt, dass Johannes Elia ist. Wie erklärst du dir nun, dass die Aussage, nachdem du weiter oben gehört hast über Lukas Kapitel 1, Vers 11 und 17, dass er nicht Elia ist, sondern in der Kraft Elias geht? Frage Nummer 6, erkläre die drei Manifestationen der Elias-Salbung und wie sie funktioniert oder wie sie funktionieren. Das ist eine Salbung mit drei verschiedenen Manifestationen. Wie wurden und werden diese drei Manifestationen angegriffen? Punkt 7. Na, ich sage ganz bewusst hier, dass sie nicht wurden, sondern wurden und werden. Das heißt, sie sind noch angegriffen, auch heute, genauso wie damals. So schauen wir uns zuerst einmal die Wesenseigenschaften der apostolisch-prophetischen Salbung etwas genauer an. In 1. Könige Kapitel 17 und Kapitel 19, da sehen wir erstens einmal das Merkmal von Gilead. Daraus ergibt sich die Frage, was ist dieses Merkmal, was ist dieses Gilead? Punkt 2, was kannst du aus den unterstrichenen Versen über die zweifache Präsenz entnehmen? Wir unterstreichen dies, indem wir sie hervorheben hier. Im 1. Könige, Kapitel 17, Vers 1, da heißt es, und Elia der Tischbitte von den Beisaßen Gileads sprach zu Ahab. So war der Herr lebt, der Gott Israels, und jetzt kommt der unterstrichene Abschnitt hier, von dessen Angesicht ich stehe. Wenn es in diesem Jahr einen Tau und Regen geben wird, es sei denn auch mein Wort. In Johannes Kapitel 3, Vers 13 lesen wir, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen oder im Himmel ist. Epheser Kapitel 2, Vers 6, da lesen wir, und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Orten in Christus Jesus. Das heißt, wir haben hier eine sogenannte Zwei-Positionen-Situation. Wir sind in zwei verschiedenen Positionen gleichzeitig. Wir schauen das an und bekommen eine genauere Antwort, auch wieder aus der Schrift. Punkt 3, gebrauche die unterstrichenen Texte des untenstehenden Verses oder untenstehenden Verse und andere Beispiele, um den Wert der gesprochenen Proklamation im Gebet zu erklären. Was ist das proklamierende Gebet? Schauen wir auch an. 1. Könige, Kapitel 17, Vers 1, und Elia, der Tischbitter, den Beisaßen Gilead, sprach zu Ahab, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, und jetzt unterstreichen wir, was da kommt, es sei denn auf mein Wort. Ich sage es nochmal, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, unterstrichen hier, es sei denn auf mein Wort. Punkt 4, mit 1. Könige, Kapitel 17, Vers 2 und Lukas, Kapitel 3, Vers 2, erkläre die Ähnlichkeit zwischen Johannes, dem Täufer und Elia. In 1. Könige, ich lese die Verse hier, Kapitel 17, Vers 2, da heißt es, und das Wort des Herrn erging an ihn, indem er sprach. Was er sprach, hast du gehört. So, jetzt kommen wir zu Lukas 3, Vers 2. Da heißt es, und dem hohen Priester von Annas und Kajapas erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias in der Wüste. Also hier wiederum erging das Wort Gottes. Da kommen wir zu Frage 5. Was ist die Bedeutung von Krit und Zarfat in Bezug auf die Salbung Elias? Kapitel 17, Vers 3 und 4. Da sagt der Herr, geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und es soll geschehen, aus dem Bach wirst du trinken. Und ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. 1. Könige, Kapitel 17, Vers 9. Da sagt er, mach dich nun auf und geh nach Zarfat, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort eine Witwe geboten, dich zu versorgen. Was sind die zwei Hauptkriterien, um einen echten prophetisch-apostolischen Dienst zu erkennen? 1. Könige, Kapitel 17, Vers 21 bis 24. Und er streckte sich dreimal über das Kind und rief zu dem Herrn und sprach, Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in sein Inneres zurückkehren. Und der Herr hörte auf die Stimme Elias, und die Seele des Kindes kehrte wieder in sein Inneres zurück, und es wurde lebendig. Da nahm Elia das Kind und brachte es vom Obergemach in das Haus hinab und gab es seiner Mutter. Und Elia sprach, siehe, dein Sohn lebt. Er sagt hier nicht, dein Kind lebt, sondern siehe, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia, jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Die nächsten Fragen, die wir beantworten wollen, ist Frage Nummer 7, was bedeutet der Sinn von Ahab und den Namen? Frage Nummer 8, was ist der Konflikt zwischen Elia und Ahab? Frage Nummer 9, liste 5 Merkmale eines Hauses Ahabs auf. Wie funktioniert ein Haus? Was sind die Früchte davon? Frage Nummer 10, erkläre die Täuschung Obadias und seine illegitime Position. Frage Nummer 11, was sagt dir der folgende Vers über Elia und seine Salbung oder über die Salbung Elias? 1. Könige, Kapitel 18, Vers 21. Da trat Elia zum ganzen Volk hin und sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der Gott ist, so wandelt ihm nach. Wenn der Baal, so wandelt ihm nach. Also er sagt, ihr habt hier zwei Herren, jetzt entscheidet euch. Und das Volk antwortete ihm kein Wort. Und sie blieben alle stumm. Wir wollen anschauen, Frage 12, die Baalpropheten wendeten das Blut ohne Erfolg an. Erkläre den charismatischen Aberglauben mit der Blutanwendung. Ist vielleicht hier in unseren Breitengraden weniger als in anderen noch vorhanden. 1. Könige, Kapitel 18, Vers 30 bis 32, da sprach Elia zum ganzen Volk, tretet her zu mir. Und das ganze Volk trat zu ihm hin und er stellte den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen das Wort des Herrn ergangen war, indem er sprach, Israel soll dein Name sein. Und er baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und er machte rings um den Altar einen Graben im Umfang von 2 Maß Saat. Nun kommt daraus die Frage und die Aufforderung, Nummer 14, erkläre die Bedeutung der Elia-Wasseranwendung im Hinblick auf unsere aktuelle Kriegsführung heute. Nummer 15, verwende den unterstrichenen Text und gib dazu andere Beispiele vom prophetischen Gebet. Ich werde dir den Text hier hervorheben. 1. Könige, Kapitel 18, Vers 36. Und es geschah zur Zeit, da man das Speiseopfer opferte, da trat Elia, der Prophet, herzu und sprach, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute werde kund, dass du Gott in Israel bist. Und jetzt kommt die Unterstreichung hier, und ich dein Knecht, und dass ich nach deinem Wort dies alles getan habe. Ich sage es noch einmal, ich dein Knecht, und dass ich nach deinem Wort dies alles getan habe. Frage 16, mit dem unterstrichenen Vers erkläre, was unter wiederholendem, beharrlichem insistierendem oder auch belästigendem Gebet zu verstehen ist. 1. Könige, Kapitel 18, Vers 43, und er sprach zu seinem Diener, also Elia spricht da zum Diener und sagt, geh doch hinauf, schau zum Meer hin. Und er ging hinauf und schaute und er sprach, es ist nichts da. Und er sprach, geh wieder hin, 7-mal. Erkläre des Mannes Hand, das wäre dann Frage 17. 1. Könige, Kapitel 18, Vers 44. Und es geschah beim 7. Mal, da sprach er, siehe eine Wolke, klein wie die Hand eines Mannes, steigt aus dem Meer herauf. Und da sprach er, geh hinauf, sprich zu Ahab, spanne an und fahre hinab, dass der Regen dich nicht aufhalte. Und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab her bis nach Israel. In Vers 46, das wäre dann die Frage 18, da überholt Elia Ahab. Ja, was bedeutet dies in Bezug auf die gegenwärtige Bewegung Gottes? Gott bewegt sein Leib, Gott bewegt die Dinge. So sind wir in dieser Elia-Zeit oder in dieser Elia-Bewegung, dieser Salbung. Was bedeutet dieses Benehmen? Da kommen wir zur Frage Nummer 20. In 1. Könige, Kapitel 19, Vers 13, verhüllt Elia sein Gesicht. Was ist diese Bedeutung oder was bedeutet dieses Benehmen? Frage 21, was sind die drei Voraussetzungen, um diese Salbung zu ergreifen? Wir lesen dazu 1. Könige, Kapitel 19, Vers 19 bis 21. Da heißt es, und er ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Safats, der gerade mit 12 Jochrindern vor sich herpflügte. Und er war beim 12. und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Und er, das wäre dann Elisa, verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach, lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen, so will ich dir nachfolgen. Und er sprach zu ihm, geh, kehre zurück, denn was habe ich dir getan? Und er kehrte von ihm zurück, nahm das Joch der Rinder, schlachtete es, und mit dem Geschirr der Rinder kochte er Fleisch und gab es den Leuten und sie aßen und er machte sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Die Elia-Salbung verfolgen oder die Elia-Salbung erjagen heißt, wir haben hier Punkt A, du hast gehört, ich kann und soll einem Mann nicht nachfolgen. Nun widerlege diese Aussage mit den biblischen Aussagen. B. Gott hat dem Maleachi gesagt, dass er Elia vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn senden würde. Warum hatte Gott nicht Elisa gesandt? Nach allem, Elisa hatte doch die doppelte Salbung, er hatte den doppelten Mantel von Elia. Elisa zog von Abel Mehola an vier Orte. Erstens Gilgal, Bethel, drittens Jericho und viertens zu Jordan. Was sind die Bedeutungen dieser vier Orte und welche Wahrheiten in Bezug auf die Migration vermitteln sie dir oder denjenigen, die der Elia-Salbung folgen? Welche Mängel haben die Propheten Elias gezeigt? Was sind die zwei Anzeichen einer aufstrebenden Elia-Salbung? Erkläre die Bedeutung von Elisa, was es heißt, seinem eigenen Mantel zu zerreißen. Jetzt kommen wir zum spannenden Kapitel, nachdem wir die Fragen mehr oder weniger definiert haben, zum Kapitel der Antworten. Die ersten Antworten, die wir hier mal geben möchten, ist, wir schauen uns an, was die Bibel dazu sagt zu der Elia-Salbung. Elia war der gesandte Prophet Gottes. Elia ist ein gesandter Prophet. Auch Apostel heißt Gesandter. Elia in Person stellt somit die apostolisch-prophetische Dimension dieser Salbung dar. Wie gesagt, er war von Gott gesandt und er war ein Prophet. Die nächste Frage, die wir beantworten können, ist der große Tag, das ist das erste Kommen des Herrn Jesus Christus. Vor diesem Tag kam die Salbung Elia auf Johannes der Täufer, der dem Herrn den Weg bereitete. Der schreckliche Tag ist das zweite Kommen des Herrn Jesus. Und als nächstes ist die Salbung, die Zerstörung der Barriere zwischen Klerus und Laien. Soweit mal zu den Antworten zu der Elia-Salbung. Also ich wiederhole, Elia ist Gesandter, Prophet, das heißt Apostel, Prophet. Der große Tag, der erste Tag, das erste Kommen von unserem Herrn Jesus, der schreckliche Tag, das zweite Kommen. D, die Zerstörung der Barriere zwischen Klerus und Laien. In Malachi 3, 23 und 24, ich lese es nochmal, da heißt es ja, siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Dieser Dienst wird das unpersönliche Klerus-Laienverhältnis ersetzen und wird sie durch die intime Vater-Kinder-Beziehung zerstören. Wir reden hier nicht in erster Linie jetzt von biologischer Vaterschaft, sondern von der geistlichen Vaterschaft. Wir schauen dazu an, unter E, dass Jesus hat nicht Reinkarnation gelehrt. Die Schrift erklärt Folgendes. Hebräer 9, 27. Und ebenso wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Matthäus Kapitel 11, Vers 14. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommt. Johannes Kapitel 1, Vers 21. Und sie fragten ihn, was denn, bist du Elia? Und er sagte, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Johannes bestreitet, dass er Elia sei. Doch Jesus sagt, dass Johannes Elia ist. Was Jesus damit meinte, war, dass Johannes mit der gleichen Salbung wie Elia tätig sei, weil er damit ausgerüstet war. Und Jesus erwähnt auch, er ist Elia, der kommen soll. Und damit auf eine zukünftige Manifestation der Elia-Salbung hinweist und hinführt. Ich lege das mal hier auseinander. Der Name El-Ja heißt so viel wie Kraft des Herrn. Also könnte man auch sagen, die Kraft des Herrn ist da. Oder die Kraft des Herrn kommt. El-Ja bedeutet Gott, der Herr, der starke Herr. Dies ist es, was diese Salbung als Person ausmacht. Gott ist eine Person. Die Salbung ist eine Person. Es geht immer um eine Person. Es ist nicht ein Ding. Wenn du gesalbt bist, dann bist du eine Person, die eine Personensalbung bekommt. Die erste Manifestation, der Mann Elia. Die zweite Manifestation, Johannes der Täufer. Die dritte Manifestation, aufrichtige Männer in der Leitung der Ortskirche. Siehe dazu, gesetzter Mann oder das Segment-Prinzip, das wir lehren. Das ist die Repräsentation und die Manifestation der Person. Was ist jetzt diese Person? Es ist die Elia-Salbung in der Körperschaft der apostolischen Leiter. Elia wurde von Isabel angegriffen. Johannes der Täufer wurde vom Geist der Isabel in Herodias und ihrer Tochter angegriffen und letztlich enthauptet. Setmänner oder gesetzte Männer werden durch den Geist der Isabel angegriffen. Die Absicht dahinter ist es, die Stimme Gottes zum Schweigen zu bringen. Es verstumme die apostolisch-prophetische oder die prophetisch-apostolische Stimme. Das ist damit gemeint. Die Frau Isabel als Person ist eine Verkörperung eines Geistes, der als der sogenannte Isabel-Geist oder der Geist der Isabel bezeichnet wird. Die Offenbarung, Kapitel 2, Vers 18 bis 20, lehrt uns, dem Engel der Versammlung in Thyatira schreibe, dieser sagt, der Sohn Gottes, der seine Augen hat wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer. Ich kenne deine Werke und ich kenne deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du die Frau Isabel duldest, die sich eine Prophetin nennt, und sie lehrt und verführt, meine Knechte Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Mal bis hierhin. Wir kommen zu den Antworten. Antworten zu Wesenseigenschaften der apostolisch-prophetischen Salbung. Da haben wir die Frage gestellt, was dieses Gilead bedeutet. Fangen wir damit an. Erstens Gilead. Das bedeutet eine Masse Zeugen. Eine Menge Zeugen. Viele Zeugen. Jeder Mann, der mit der apostolisch-prophetischen Salbung verbunden ist, ist ein radikaler Zeuge des Herrn Jesus Christus. Johannes der Täufer ist ein typisches Beispiel dafür. Denkt daran, dass Johannes ein Mensch von Gott gesandt war. Lies dazu Johannes Kapitel 1, Vers 6 bis 7. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge, damit alle durch ihn glaubten. Johannes Kapitel 3, Vers 29 und 30. Da sagt Johannes, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoher Freude über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude nun ist erfüllt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Wir lesen auch Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Jesus selber ist der ultimative Fokus. Der Dienst im Mantel Elia bewirkt, dass die Menschen sich an ihn klammern. Diese Salbung lenkt die Aufmerksamkeit auf Gott und nicht auf Wunder, nicht auf Zeichen oder Heilungen oder dergleichen, sondern auf ihn persönlich, als Person. Offenbarung, Kapitel 19, Vers 10. Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten, und er spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der Diener deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben, bete Gott an, denn der Geist der Weissagung ist das Zeugnis Jesu, sagt der Engel zum Johannes, dem Seher. Das heißt, ein leidenschaftliches Zeugnis Jesu ist das überragende Zentrum oder der überragende Fokus dieser Salbung, dass du nichts mehr anders siehst als ihn. Dann kommt die Frage oder die Beantwortung der Frage 2, die zweifache Präsenz. Wie wir weiter oben bereits gesehen haben, stand Elia vor Ahab und dennoch erklärte er, dass er vor Gott stünde. Die Elia-Salbung bringt diese Dimension in das Leben des Glaubenden. Er steht auf der Erde, aber er operiert gleichzeitig vom Himmel her. Der Glaubende erkennt, dass er in zwei Bereichen, das heißt dem irdischen und dem himmlischen, lebt. Dies ermöglicht ihm, himmlische Werke auf der Erde auszuführen. Jesus sagte dasselbe, er stand vor Nikodemus und erklärte, ich bin der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Jesus verlangt von seinen Nachfolgern, diese Position einzunehmen. Johannes Kapitel 17, Vers 24. Da sagt Jesus, wenn er betet, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und dann betet er ja weiter und sagt, ich will aber nicht, dass du dich von der Welt wegnimmst. Ich will, dass du sie bewahrst. Das heißt, dieses Betriebssystem soll den Himmel auf der Erde manifestieren, es soll den Himmel auf die Erde bringen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Matthäus 6. Vers 10. In diesem Bereich siehst du seine Herrlichkeit, du verwandelst dich in sein Bildnis und wirst seinen Willen auf der Erde manifestieren. Wir nennen dies die dritte Tagposition. Es ist die Position des dritten Tages, also die Dritttag- oder die dritten Tagposition. Gemeint ist dabei der dritte Tag vom Kreuz. Operiere von der dritten Raumumgebung, von dieser Position oder von diesem Ort aus. Das heißt, der prophetischen Verkörperung der Bundeslade im Allerheiligsten. Das ist deine Position. Die Komponenten der Bundeslade und ihre typischen Bedeutungen für einen dritten Tag Glaubenden oder einen Dritttag Glaubenden sind unten aufgeführt. Wir gehen die rasch durch. Braucht nicht lange. Erstens mal, wir haben die Gesetzestafeln. Das heißt, lebe, wandle, bewege dich in der Offenbarung. Wir haben das Manna, das heißt, die repräsentiert eine akkurate Migration. Wenn die Wolke weiterzog, zog das Manna mit. Wenn sie stehen blieb, starb das Manna mit. Um Zugriff auf das frische Manna zu haben, musste das Volk sich mit der Wolke bewegen. Das gestrige Manna wurde zu den heutigen Würmern. Dann haben wir weitere Komponente, der Aaronsstab. Der Stab, der da blühte. der Mandelblüten. Das ist Gottes Ernennung. Es ist Gottes Gefallen. Er zeigt die legitime Berufung durch die Fruchtbarkeit. Dann haben wir die Sekina, die Herrlichkeit. Das ist Gottes Stimme. Wenn du die Stimme Gottes kennst, kannst du seinen perfekten Willen tun. Denn du kennst seinen Willen. Wenn du die Stimme Gottes nicht kennst, kannst du seinen Willen ja nicht tun. Du hast die goldene Krone, das heißt die königlich-priesterliche Dienst. Obwohl du ein Priester bist, wirst du in der Mitte deiner Feinde regieren. Das war die Krone um die Lade, um die Bundeslade herum. Dann haben wir die vier Ecken und die vier Ringe. Nachricht und Durchdringung sind global. Dann haben wir Gold, die göttliche Natur manifestiert in Bundeslade und dritten Tag Glaubende. Das ist die göttliche Natur, die offenbar wird in deinem Leben. Das heißt, es ist nicht dein Leben, es ist sein Leben gelebt durch dich oder in dir gelebt. Wir kommen zum Punkt 3, zum proklamierenden Gebet oder proklamierendes Gebet. Ist das Wort des Herrn und dem Wort seiner Diener. Damals wurde der Regen Baal zugeschrieben. Er war verantwortlich für Regen. Durch die Deklaration einer Türe gab Elia bekannt, dass seine Worte mächtiger waren als das Fürstentum namens Baal. Und Baal heißt ja Herr, nicht? Also da kommt ein Herr, der größer ist. Die apostolisch-prophetische Salbung zeigt, wo die Kraft über Leben und Tod wahrhaftig liegt. Nämlich wo? Ja, richtig, in der Zunge. Sprüche 18, Vers 21, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Das heißt, Worte, die von deinen Dienern proklamiert werden, haben kreative und zerstörerische Kraft. Ich sage es nochmal. Da Tod und Leben in der Gewalt der Zunge liegt, haben Worte, die von seinen Dienern proklamiert werden, kreative oder zerstörerische Kraft. Jesus gibt Klarheit über diese Art von Deklaration. In Markus Kapitel 11, Vers 23, da sagt er, wahrlich, ich sage euch, wer irgend zu diesem Berg sagen wird, werde aufgehoben und ins Meer geworfen und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glaubt, dass es geschieht, was er sagt, dem wird es werden. In Hiob Kapitel 22, Vers 28 lesen wir, beschließt du deine Sache, so wird sie zustande kommen und Licht wird über deinen Wegen strahlen. Der Zenturion, der römische Hauptmann, der hatte dieses Prinzip klar verstanden. In Matthäus 8, Vers 8, ihr kennt alle die Geschichte, da sagt der Hauptmann und antwortet, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach trittst, sondern sprich nur ein Wort und mein Knecht wird geheilt werden. Und wie wir alle wissen, Jesus hat ihn gelobt über seinen Glauben und der Knecht war geheilt. Wir sehen, Paulus und Petrus operierten in dem Wort der Deklaration. Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 6 und 7. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. In dem Namen Jesu Christi des Nazaräers stehe auf und geh umher. Und er griff ihn bei der Hand, richtete ihn auf und sogleich aber wurde seinen Füße und Knöchel stark. Wir sehen in Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 11 bis 12. Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir. Und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkel und Finsternis auf ihn und er tappte umher und suchte solche, die ihm an der Hand leiten. Denn als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er erstaunt über die Lehre des Herrn. So ging es mit diesem Zauberer. Johannes der Täufer und Elia, Punkt 4. Was haben die gemeinsam? Beide haben das Wort des Herrn. Das fortschreitende Wort, das Jetzt-Wort. Das geltende Wort oder griechisch auch das Rema und hebräisch das Dabar. Diese Bezeichnung Dabar wird übrigens ja auch für die hebräische Bibel gebraucht. Im 1. Könige Kapitel 17 Vers 2 haben wir oben gehört, dass das Wort des Herrn an ihn erging, indem er sprach. Ebenso in Lukas 3 Vers 2 unter dem hohen Priestertum von Annas und Kajapas erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias in der Wüste. die unter der apostolischen prophetischen Salbung sind, die haben das Rema oder eben das relevante Wort des Herrn. Dann schauen wir uns an unter Punkt 5, was Krit und Safat für eine Bedeutung haben. Krit bedeutet Trennung und Safat bedeutet Erneuerung. Beide diese Orte waren Orte übernatürlicher Nahrung. Die symbolisieren die Herrlichkeit für eine übernatürliche Versorgung. Falsche Apostel und Propheten mögen das Wort zwar vervielfältigen, werden aber die Heiligkeit und die Veredelung Gottes nicht tragen. Sie genießen die übernatürliche Nahrung nicht. Sie töten den Raben und plündern die Witwe. Wir kommen zu Punkt 6. Die zwei Hauptkriterien, um einen echten prophetischen apostolischen Dienst zu erkennen. 1. Könige, Kapitel 17, Vers 21 bis 24 gibt Ausschluss darüber. Da steht geschrieben, und er steckte sich dreimal über das Kinn und rief zu dem Herrn und sprach, Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in sein Inneres zurückkehren. Und der Herr hörte auf die Stimme Elias und die Seele des Kindes kehrte wieder in ihn zurück, in sein Inneres zurück und er wurde lebendig. Da nahm Elia das Kind und brachte es vom Obergemach in das Haus hinab und gab es seiner Mutter. Und Elia sprach, siehe, dein Sohn. Und die Frau sprach zu Elia, jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist. So, jetzt kommt die Erkenntnis, dass das Wort des Herrn in deinem Munde Wahrheit ist. Das heißt, mit anderen Worten sehen wir hier, dass in einem echten apostolisch-prophetischen Dienst passieren zwei Dinge. Erstens, das Kind stirbt und der Sohn lebt. Die Maßrichtung der apostolisch-prophetischen Dienste soll dazu führen, dass die Gläubigen von der Kindheit zur Maturität in Glauben der Söhne migrieren. Gläubige Kinder in Glauben der Söhne. Das ist ein Durchbruch. Die Kindheit symbolisiert Unreife durch Unwissenheit, Leichtgläubigkeit, Liebe zum Wohlbefinden und Vergnügen, Verdauungsprobleme, Mangel an Einsicht, an Scharfsinn, mangelnde Ziele, Visionen, Inkonsistenz, ja Unglaube, Ungehorsam. Im Gegensatz dazu haben reife Glaubende diese Einschränkungen überwunden. Reife Glaubende werden Söhne genannt. Dieses Ereignis in Elias Dienst symbolisiert den Übergang von Unreife zu Reife. Das Kind stirbt, der Sohn lebt. Die Bibel nennt Reife auch Perfektion. In Hebräer Kapitel 6, Vers 1 lesen wir, deshalb das Wort von dem Anfang des Christus verlassend, lasst uns fortfahren zum vollen Wuchs. Das heißt zur Perfektion, nach New King James Version, Bibelübersetzung. Lasst uns fortfahren zum vollen Wuchs oder zur Perfektion und nicht wiederum einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und mit dem Glauben an Gott und all diese Dinge, diese Milchangelegenheiten. Ja, jetzt Paulus spricht von seinem Wachstum in die Reife als von einem Ablegen oder Weglegen von kindischen Dingen. Diese Reife umfasst Migration in der Veränderung, im Sprechen, im Verstehen, im Denken, im Handeln und so weiter. 1. Korinther Kapitel 13, Vers 11, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich es weg, was kindlich war. Hier hast du es. Vom Obergemach ins Haus hinunter, das ist die nächste Dimension. Wir haben gehabt zuerst die Marschrichtung, das Kind steht, der Sohn lebt. Und jetzt geht es vom Obergemach runter ins Haus. Das obere Zimmer oder das Obergemach, Obergeschoss, steht symbolisch für Manifestation der Pfingsterfahrung. Haus und Zelt sind Symbole für die Leibeshülle. Das ist dein Leib. Dies ist ein Übergang vom unterhaltungsbasierenden Christentum zum praktischen Lebensstil. Der Gläubige ist glaubend geworden und erkennt jetzt plötzlich die persönliche Verantwortung, in seinem eigenen Lebensstil ein Zeuge zu sein. Er ist jetzt funktionsfähig geworden im Leib Christi. Der echte apostolische Dienst bringt diese beiden Dimensionen zur vollen Manifestation im Leib Christi. Dies ist ein Bereich, in dem der pastorale Dienst unzureichend und mangelhaft ist. Deshalb gibt es ja den fünffältigen Dienst. Dann kommen wir zum Punkt 7. Ahab heißt Onkel, nicht mein Vater, Onkel. Also wir haben es hier mit Ahab, mit einem Onkel zu tun und nicht mit einem Vater. Was ist nun der Konflikt? Punkt 8 oder Frage 8 daraus, der Konflikt zwischen Elia und Ahab. Die Dienste von Elia und Ahab sind widersprüchlich. Die Elia-Salbung zerstört die Trennwände zwischen Kleres und Laien und richtet das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu den Vätern. Das Herzstück dieses Dienstes ist die Intimität zwischen Führung und der Kongregation. Es ist im Zusammenhang mit dieser Kultur, dass Impartation geschieht und Reife werden kann, dass die Dinge zur Reife gebracht werden. Ahab steht auf der anderen Seite und repräsentiert einen Onkelgeist, der in die Kirche eingedrungen ist. Onkels sind mangelhaft in der Intimität. Onkels warten, bis die Söhne das Haus verlassen. Söhne in Anführungszeichen hier, nicht? Onkel können keine Söhne zeugen. Nur Väter zeugen Söhne. Das Wesen eines Ahabshauses oder Kirche sehen wir in Punkt 9, in der Antwort 9. Wir haben A, den Onkelgeist und keinen Vatergeist, wie wir gesehen haben. Dann haben wir B, Isabel in Kontrolle. Obadja meint, er hätte das sagen, aber er ist Ahabs Kontrollierter. Und so ist Ahab Isabels. Das heißt, Isabel kontrolliert, Ahab folgt nach und Obadja, der gesetzte Mann im Haus von Ahab, ist unter dem. Es hat keinerlei Frühling oder Bach in diesem Haus. 1. König, Kapitel 18, Vers 5, es ist keinen Geist. Es hat keinen Geist. Es hat kein Gras. D. A, B, C, D. Jawohl, D. Es hat kein Gras. 1. König, Kapitel 18, Vers 5. Es hat kein Wort, um Gottes Volk zu nähren. E. Die Starken überleben auf Kosten der Schwachen. Die Tiere werden getötet, um die Pferde und Maultiere, und das war nur eventuell am Leben zu erhalten. 1. Könige, Kapitel 18, Vers 5, da hast du die Antwort. Es wird keinen Zugang zu der Elia-Salbung erhalten. Die apostolisch-prophetische Salbung bleibt aus. In 1. König, Kapitel 18, Vers 8 bis 14, da beklagt Obadja seine Schwierigkeiten bei der Suche nach Elia. Obadja ist ein gesetzter Mann in Ahabs Haus, wie wir gesehen haben. 1. König, Kapitel 18, Vers 3. Da kommen wir zu G. Das Haus Ahab hält Elia für einen Unruhestifter. 1. König, Kapitel 18, Vers 17. Das Haus Ahab glaubt, dass die apostolisch-prophetische Salbung Ärger in die Kirche bringt. Und das tut sie auch. Das tut sie in Wahrheit, denn sie zerstört religiöse und gottfremde Positionen. Kommen wir zum Punkt 10. Was ist denn die illegale Position von Obadja? Obadja ist ein gesetzter Mann in Ahabs Haus. In 1. König, Kapitel 18, Vers 3, da heißt es, und Ahab rief Obadja, der über das Haus war. Also wer war über dem Haus? Obadja. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Dies ist eine schwerwiegende Täuschung für alle Diener, deren Kirche von außen kontrolliert wird, das heißt nicht selbstverwaltend ist. Er ist nicht in der Lage, jede Anweisung von Gott ohne die Zustimmung des Hauptquartiers oder des Kirchenrates auszuführen und zu implementieren. Er hat die Position, aber nicht die Macht, da Isabel die Vision des Hauses steuert. Er ist lediglich Isabels Eunuch. Obadja fühlte, dass er eine innere Aufgabe zu erfüllen hatte und rettete 100 Propheten. Er versteckte die Propheten in Höhlen, aber in Tat und Wahrheit hat er den prophetischen Dienst versteckt. Jetzt hör gut zu. Kein prophetischer Dienst braucht Schutz im Versteck. Er sollte nicht in eine Höhle versteckt werden, denn echte Propheten, die wissen, dass das Todesurteil an ihrer Nachricht geknüpft ist. Obadja dachte dabei, dass er etwas Gutes tue. Leider hatte seine gute Tat die prophetische Stimme von Ahabs Haus abgeschnitten. Wenn Obadja etwas Gutes hätte tun wollen, so glaube ich, hätte er kündigen müssen und Ahab darum bitten oder Ahab sagen sollen, sein eigenes Haus auch selber zu verwalten oder zu führen. So kommen wir zu Punkt 11, zu Gegensätzen und Widersprüche, Zweideutigkeiten und Kompromisse. Diese Elia-Salbung ist intolerant gegenüber Mehrdeutigkeiten, Unklarheiten und Kompromissen. Da gibt es keine Zwischenposition im Engagement im Dienst Jesus Christi. In der Offenbarung 22,11 lesen wir, wer Unrecht tut, tue noch Unrecht. Wer unrein ist, verunreinige sich noch. Wer gerecht ist, übe noch Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, sei noch geheiligt. Diese Salbung fordert öffentliche Offenbarung deiner Identität und Zugehörigkeit. Sie fordert eine Abkehr von der Vereinigung von Gut und Bös oder Licht und Dunkel. Der Apostel Jakobus fordert die gleiche Art von Hingabe. In Jakobus Kapitel 3, Vers 11 und 12 sagt er, die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung, das Süße und das Bittere. Kann etwa meine Brüder ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen. Kommen wir zu Punkt 12, der Wesensunterschied von Aberglaube und Wahrheit. Die Propheten Baals wandten das Blut an, jedoch ohne Erfolg. Siehe dazu die Anwendung von Blut an Haus, Auto, Geschäft und so weiter. Dies ist eine abergläubische Praxis. Bewahrung ist das Ergebnis eines geheiligten Laufes. 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt sich und der Böse tastet ihn nicht an. Blut befasst sich mit der Sünde und das Blut Jesu wäscht sie weg. Es ist im Kontext eines von der Sünde gereinigten Lebens, dass wir den Sieg über den Teufel haben. In 1. Johannes Kapitel 1, Vers 7 bis 9, da lesen wir, dass wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Der Fürst dieser Welt findet nichts in einem gesäuberten oder in einem sauberen Gefäß. Es gibt da keine Tür für den Zugang oder für den Eingang in dieses Gefäß. Johannes, Kapitel 14, Vers 30. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und hat nichts in mir. So sagt Jesus über sein gereinigtes, geheiligtes Gefäß. Im Alten Testament war das Leben, die Seele des Fleisches im Blut. Wir lesen dazu 3. Mose, Kapitel 17, Vers 11. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut und ich habe es euch auf den Altar gegeben, dass es Sühnung tut für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele. Am Kreuz von Golgatha kam Blut und Wasser aus der Seite unseres Herrn Jesu. Das Blut floss aus und das Leben des Blutes ist im Wasser, welches ist das Wort Gottes. Denn Jesus selber sagt in Johannes Kapitel 6, Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Da kommen wir zu Punkt 13 der Bundesordnung. Elia repariert oder stellt den Altar mit den 12 Steinen wieder her. 12 ist die Zahl für die Regentschaft. Elias Salbung bringt akkurate Ordnung in eine lokale Kirche. Der Altar muss das Wasser, welches das Wort Gottes ist, halten können. Und dieser Altar hatte einen Graben rundum, der mit Wasser gefüllt wurde und eine akkurate Füllung ist wortfundiert. Es ist diese Art der Regentschaft, die alles Gefälschte, wie zum Beispiel die Propheten Baals, entblößt und sichtbar macht. Er stellt sie bloß und ins Licht. Wir kommen zu Punkt 14, Wasser, das Symbol für Gottes Wort. In Epheser 5, 26 lesen wir, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Also geschieht eine Reinigung, eine Heiligung durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Das Wort ist das Schwert des Geistes, unsere Offensivwaffe. Elia rief für Feuer, nachdem er das Wasser angewendet hatte. Er machte es sehr schwierig, für gefälschtes Feuer zu brennen. In diese Salbung fällt das Wort Gottes nur nach dem Wort, das angewendet wurde. Da gibt es keine Fälschung. In Markus 16,20, sie aber gingen aus und predigten überall, wobei der Herr mitwirkte. Und das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen. Die Elia Company weiß zu sagen, es steht geschrieben. Die kennt das Wort Gottes und wendet es an. Sie proklamiert es. Punkt 15, prophetisches Gebet. Prophetisches Gebet ist Beten nach der Offenbarung des Willen Gottes. Elias Herausforderung an die Baalpriester wurde nach deinem Wort durchgeführt. Gott hatte bereits seinen Willen über das Duell auf dem Berg Karmel Elia zuvor offenbart. Aber dennoch musste ja Elia durchbeten, nicht nur um ein Zeugnis an die Gemeinde abzugeben und zu hinterlassen, sondern in Aktion zu bringen, was da bereits im Himmel vorbereitet war. Siehe dazu auch Daniel Kapitel 9, Vers 2 bis 4, denn da steht geschrieben, im ersten Jahr seiner Regierung verstand ich, also Daniel, in den Schriften die Zahl der Jahre bezüglich derer das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass nämlich 70 Jahre für die Verwüstung Jerusalems vollendet werden sollten. Also nehmen wir mal an, hätte Daniel 5 Jahre früher gebetet, wäre er mit 65 Jahren außerhalb des Willen Gottes gewesen. Sein Zeitplan hätte nicht mit dem Zeitplan Gottes übereingestimmt. Siehe auch die Apostelgeschichte oder in der Apostelgeschichte 9, Vers 10 bis 18 über Ananias und Saulus von Tarsus. Da sehen wir ja klar, obwohl der Wille und Plan Gottes bekannt ist, ist das Gebet durch Menschen notwendig, um die Dinge in Aktion zu rufen. Da Gottes Methode ein menschliches Gefäß erfordert. Wir kommen dazu später noch zu Beispielen, dass wir das etwas genauer untersuchen. Aber das soll vorerst mal jetzt genügen und den Übergang geben, auch in den Punkt 16, das beharrliche und insistierende Gebet. Eine andere Form des Gebetes. Da gibt es ja auch diese Art von Gebet, die Gott nicht in Ruhe lassen. Jetzt mal so in Anführungsschlusszeichen gesetzt. Insistierend, beharrlich, hartnäckig, belästigend könnte man fast sagen. Diese Art von Gebet zeichnet sich vor allem in Ausdauer und Beharrlichkeit aus. In der Apostelgeschichte 12, Vers 5 lesen wir, dass Petrus nun wurde, der im Gefängnis bewacht wurde, von der Versammlung anhaltend für ihn zu Gott gebetet wurde. In 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18, da steht geschrieben, freut euch alle Zeit, betet unablässig, Dank sagt in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Samuel sprach zum Volk im 1. Samuel, Kapitel 12, Vers 23, auch ich, fern sei es von mir, gegen den Herrn zu sündigen und aufzuhören, für euch zu bitten, sondern ich werde euch den guten und richtigen Weg lehren. Die Bibel gibt uns viele Beispiele für einen insistierenden, oder könnte man jetzt wieder sagen, hartnäckigen Gebetsstil. So zum Beispiel Jesus' Vergleich mit dem Richter und der Witwe und Gott mit seinen Auserwählten. Das sind ganz wichtige Glaubensstärkungen und Hilfen, wenn wir vielleicht über Jahre fokussiert für etwas Bestimmtes, für jemanden Bestimmten beten. Es ist wichtig, dass wir diese Dinge für uns nehmen und umsetzen. Wenn Jesus uns erklärt, dass in Lukas 18, Vers 1 bis 7, ich lese den ganzen Text, das ist sehr wichtig hier, uns lehrt und er sagt ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Jesus, unser Herr, selber gibt uns dieses Beispiel. Und er sprach, es war ein gewisser Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auf Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschenseele scheue, will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich quält. Siehst du, hier hast du dieses unaufhörlich, dieses Insistierende, dieses Hartnäckige. In Vers 6, der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Und ist er in Bezug auf sie langsam. Mal soweit dieses Gleichnis hier, dieses Zeugnis. Dann kommen wir zu diesem, ja vielleicht sogar eines der beliebtesten mit der kananäischen Frau, die zu Jesus kam und ihn eigentlich störte, als er sich zurückzog mit seinen Jüngern. Matthäus Kapitel 15, Vers 22 bis 27. Und die Bibel lehrt uns, siehe, eine kananäische Frau, die aus jenem Gebiet hergekommen war, schrie und sprach, erbarme dich, mein Herr, Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten dazu und baten ihn und sprachen, entlass sie. Denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Oder eigentlich noch genauer Übersetzung, den Kötern. Sie aber sprach, ja Herr, und doch fressen die Hunde von den Brotkrumen oder den Brotsamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Also da sieht man, dass eigentlich, man würde mal so sagen, diese Frau nicht gerade schnell zu überzeugen war. Zuerst die Jünger, dann Jesus selber und dann kommt sie mit dem Vergleich mit den Hunden und den Brosamen und gewinnt. Elia auf dem Gipfel des Karmel im Gebet, da lesen wir 1. Könige Kapitel 18 Vers 42 bis 43. Und Ahab ging hinauf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel und er beugte sich zur Erde und legte sein Angesicht zwischen seine Knie. Und er sprach zu seinem Diener, geh doch hinauf, schau zum Meer hin. Und er ging hinauf, schaute und er sprach, es ist nichts da. Und er sprach, geh wieder hin, siebenmal. Nicht ein, nicht zwei, nicht dreimal, nein, siebenmal. Die Wolke am Himmel ist wie die Hand eines Mannes, lesen wir. Also auch wieder hier dieses Beispiel über dieses hartnäckige, dieses wiederholende Gebet. Dann kommen wir zu Punkt 17 des Mannes Hand. Die Wolke am Himmel ist wie die Hand eines Mannes. 1. Könige, Kapitel 18, Vers 44. Sie ist das Bild des fünffachen Dienstes, beschrieben in Epheser 4,11. Es ist die Elia-Salbung, die apostolisch-prophetische Salbung, die den praktischen Ausdruck des fünffachen Dienstes in die lokale Kirche bringen wird. Wir lesen dazu jetzt eben diesen Epheser 4,11, er hat die einen gegeben als Apostel, die anderen als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. also die ganze Hand, die Rechte Gottes. Die Väter überholen die Onkels. In Punkt 18 behandeln wir dieses Verhältnis zwischen Ahab als Vater oder Onkel oder eben Ahab, der Onkel, und die Väter überholen die Onkels. In den Ressourcen der Offenbarung, in Sinn und Zweck, bei der Ausrüstung und der Vortrefflichkeit, in spirituellen Bemühungen und so weiter. Es steht geschrieben, 1. Könige, Kapitel 18, Vers 46, er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab her bis nach Israel hin. Was gürtete er mit was? Was ist der Sinn und der Hinweis der Lenden mit dem Gurt? Macht ihr mal Gedanken darüber. Wir kommen zum Punkt 19, der Migration von der Manifestation in die Stimme Gottes. Der Gipfel von Horeb ist Sinai und somit die Webseite, das Aushängeschild dieser Manifestation. Hebräer Kapitel 12, Vers 18 bis 25. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, der betastet werden konnte, und zu dem entzündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und dem Posaunenschall und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet würde. Denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet wurde. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den Milliarden von Engeln der allgemeinen Versammlung und zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf der Erde die göttlichen Aussprüche gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet. Die Elia Company erkennt, dass sie im neuen Bund zu Zion gekommen sind. Ich sage hier bewusst Plural. Das ist nicht ein Singular, sondern obwohl es ein Singular ist, in der Kompanie oder im Leib, ein Geist, aber es geht um die Vereinigung der Glieder, die werden in der Stimme Gottes jede Manifestation ersetzen. Die Elia Company erkennt, dass sie im neuen Bund nicht mehr zu dem Berg der Manifestation, hier im Hebräer 12, 18, gekommen sind, sondern zu Milliarden von Engeln und der allgemeinen Versammlung, zu der Versammlung der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Das heißt, die Positionierung wird im Bund, in Zion, in der Stimme Gottes, jede Manifestation oder andere Manifestation ersetzen. Sie werden nicht durch Erdbeben, Wind und Feuer bewegt. Diese Salbung durchschneidet die Leichtgläubigkeit, die Manifestation und die Zeichen der suchenden Beschäftigungen, auch der charismatischen Bewegung, und verschiebt und verlagert sie auf die Stimme Gottes nach dem Berg Zion. Punkt 20, nächste Antwort, die gesichtlose Bewegung. Wie wir lesen, verhüllte ja Elia in 1. Könige Kapitel 19, Vers 13 sein Gesicht. Diese Bewegung ist eine gesichtslose Bewegung. Die Agenda ist die Vorherrschaft und die Herrschaft von unserem Herrn Jesus Christus. Wie Johannes der Täufer sagt, sagt auch die Elia Company, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Punkt 21, nächster Punkt dieses Albums. Sie ruft auf, verlasse und folge nach und diene. Wir schauen das mal an unter diesen drei Punkten. Zum ersten Punkt, Elisa musste ja jede sentimentale Bindung verlassen. Seinen Vater, seine Mutter, seinen alten Beruf. Das war eine teure und einschneidende Bewegung. Er tötete seine Ochsen und verbrannte die Werkzeuge seines Berufes. und seines Einkommens und trennte sich so komplett von seiner Vergangenheit. Elisa wurde zu Abel Mehola, das heißt zum Trauertanz, ist der Name von Abel Mehola. Diese geografische Lage zeigt Sentimentalität an. Es ist ein geistlicher Ort, der von jenen aufgegeben werden muss oder aufgegeben wird, die sich den apostolisch-prophetischen Mantel wünschen. Das zweite davon, die Folge oder Nachfolge, das war keine lässige, zufällige Nachfolge. Elia hat ja Elisa immer wieder weggeschickt, aber der hat sich da an ihn geklammert. Die Bibel sagt, dass er nach Elia lief. Sein Wunsch und Durst waren eindeutig exponiert und sichtbar. Dann kommt das Dienen. Elisa diente Elia. Wahre Anhänger dienen. Er wusch Elias Hände. Wenn du Zugriff und Anschluss an die apostolisch-prophetische Salbung haben möchtest, musst du diese Salbung oder diese Person, ja, die Salbung, durch deine Gebete, Gaben, Opfer, Gehorsam und Integrität dienen. Da geht es jetzt nicht zum Beispiel, ich sage es jetzt einfach mal im Namen, den Herrn Meier oder Müller oder Hinz oder Kunz, sondern die Salbung in diesen Personen, die sich offenbart in der Person, also diene dem Christus, den du siehst in der Person. Elisa folgt Elia. Das sind Beispiele, wie Männer folgen. Wir können nicht biblisches unbiblisch machen und unsere eigene Erfindung, unsere eigenen Wege gehen. Elisa folgt Elia. Die Israeliten verpflichten sich, Josua zu folgen, wie sie Mose folgten. Gideons Company, Paulus und die Gemeinde in Korinth. Paulus und Timotheus und all diese Geschichten, wir schauen die an, im Einzelnen, machen uns davon ein Bild und was uns persönlich betrifft. Also beginnen wir wie mit den Beispielen, wie Männer Männern folgen. Da haben wir unter A, Elisa folgt Elia. 2. Könige, Kapitel 2, Vers 2 bis 6. Elia sprach zu Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich bis nach Bethel gesandt. Und Elisa sprach, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie gingen nach Bethel hinab. Da kamen die Söhne der Propheten, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sprachen zu ihm, weißt du, dass der Herr heute deinen Herrn über deinem Haupt wegnehmen wird? Und er sprach, auch ich weiß es, schweigt. Und Elia sprach zu ihm, Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Aber er sprach, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie kamen nach Jericho. Da traten die Söhne der Propheten, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du, dass der Herr heute deinen Herrn über deinem Haupt wegnehmen wird? Und er sprach, auch ich weiß es, schweigt. Und Elia sprach zu ihm, bleib doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Aber er sprach, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und so gingen sie beide miteinander. Also da hast du eins, zwei, drei, dreimal hat er ihn weggeschickt von Bethel über Jericho und Jordan. Und dreimal hat er ihn widerstanden. B. Die Israeliten verpflichteten sich, Josua zu folgen, wie sie Mose folgten. Josua, Kapitel 1, Vers 16 bis 17. Und sie antworteten Josua und sprachen, alles, was du uns geboten hast, wollen wir tun. Und wohin irgend du uns senden wirst, wollen wir gehen. Nach allem, wie wir Mose gehorcht haben, so wollen wir dir gehorchen. Nur möge der Herr, dein Gott, mit dir sein, wie er mit Mose gewesen ist. Dann haben wir die Gideons Company. Unter C lesen wir hier Richter, Kapitel 7, Vers 17 bis 18. Und er sprach zu ihnen, seht es mir ab und tut es ebenso. Siehe, wenn ich an das Ende des Lagers komme, so soll es geschehen, dass ihr ebenso tut, wie ich tue. Und stoße ich in die Posaunen, ich und alle, die bei mir sind, so sollt auch ihr in die Posaunen stoßen, rings um das ganze Lager, und sollt rufen für den Herrn und für Gideon. D. Paulus und die Gemeinde in Korinth. 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 1, da sagt Paulus, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi. Gottes Methode ist also immer ein Mann. Obwohl Gott weder dich noch mich brauchen würde, hat er sich dazu entschieden, es eben trotzdem zu tun. Denn Gottes Methode ist ein Mann. Gott schlug den Paulus mit Blindheit auf dem Weg nach Damaskus. Danach sandte Gott den Mann Ananias, ihn von der Blindheit, mit der er ihn zuvor geschlagen hat, zu befreien. Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 3 bis 18. Und ihr wisst alle, was dann geschehen ist. Die Augen wurden ihm wieder aufgetan. Also Mann zu Mann. Oder von Gott zu Mann. Von Gott zu Mann. Gott benutzt einen Mann für etwas, das er auf eigene Faust getan haben könnte, hat er es ja auch selber angerichtet. Gott hätte auch Cornelius direkt über die Gegebenheiten und die Erlösung über das ganze Evangelium aufklären können. Stattdessen aber forderte er Cornelius auf, die Information von einem Mann namens Petrus zu holen. Kannst du nachlesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 1 bis 44. Wenn du einem Gottberufenen folgst, demonstrierst du damit deine Treue zu Gott. Matthäus Kapitel 10, Vers 40 und 41, da sagt Jesus, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt in eines Gerechten Namen, wird eines Gerechten Lohn empfangen. Dazu gibt es eine wichtige Aufforderung, folge ihm, solange er Christus folgt, also diesem Mann. 1. Korinther 11,1 nochmals, Paulus, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi. Das vielleicht negative Beispiel hier, oder mindestens mit diesem fatalen Ausgang, sehen wir bei Uriah, dem Hethiter. 2. Samuel, Kapitel 11, Vers 15 bis 18. Es gibt darin auch eine persönliche Verantwortung für jeden Glaubenden, zu erkennen, dass die Person, welcher er folgt, ein Mann Gottes ist, ein Gesandter ist. Die Elias-Salbung ist eine Führungssalbung. Die Elias-Salbung ist eine gesetzte Mannsalbung oder eine Segment-Salbung, wie wir sagen. Diejenigen, die erfolgreiche Elia-Nachfolger sind, werden als Elisas hervorgehen. Daraus wird eine Zeit entstehen, wo die Nachfolger ihre Leiter und Führer überholen werden, wenn Gott Elisa sendet. Dann werden seine falschen Anhänger wie Gehasi an geistlicher Lepra erkranken. Ich sage das mal so. Die Orte, Namen und Bedeutungen von erstens Abel Mehola heißt Trauertanz, nach Hitchcocks Name Dictionary. Also wir haben hier zwei Auslegungen dafür, für diese Namen. Die eine ist von Nelson's Bible Dictionary, von J.B. Jackson, und die andere ist von Hitchcock's Names Dictionary. Da haben wir die hier etwas zusammengesetzt und dann kommt dabei heraus, dass Abel Mehola heißt Trauertanz oder Trauer wegen Krankheit. Zweitens Gilgal, Rad, Rollen oder Wegrollen, Anhäufen. Jericho, Ort des Duftes, Ort des Wohlgeruches oder sein süßer Duft. Jordan, herabkommen, herabsteigen, herabfließen, Fluss des Gerichtes, nach unten fließen. Und dann haben wir Bethel, Haus Gottes. Das heißt Abel, Mehola, Trauertanz, das ist ein Ort oder der Ort der Trauer. Warum ist das so? In dem Moment, wo du vom Mantel Elias berührt wirst, wird der Ort deiner stabilen Karriere, deine Versorgung, deine Familienbindungen und Küsse zum Ort der Trauer und des Frustes. Das ist der Ort, wo deine Sentimentalität getötet wird. Die Ochsen werden geschlachtet und das Geschirr wird verbrannt. Ansonsten wirst du nie in die höheren Bestimmungen Gottes migrieren können. Du wirst da nie eingehen können. Zweitens, wie wir gesehen haben, Gilgal, das Rad oder das Wegrollen, Rollen. Da heißt es in Joshua 5, Vers 9. Und der Herr sprach zu Joshua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Und man gab diesem Ort den Namen Gilgal, bis auf diesen Tag. Es war der Ort der Beschneidung. Es war der Ort der Versorgung. Es war der Ort der ungesäuerten Brote. Es war der Ort, wo Agag geschlagen wurde. Es war der Ort des Passafestes. Geistlich gesehen stellt dieser Ort eine Wachstumsphase in deiner Nachfolge dar, wo jeder fleischliche Grund für die Nachfolgerschaft abgeschnitten und weggerollt wird. Du weißt ja, zuerst kommt das Fleisch, dann der Geist. Zuerst Adam im Paradies und dann der geistliche Adam, der neue Jesus. Ismael, Isaac oder Saulus, Paulus, wie wir sagen. Du folgst wegen dem Sinn und Zweck Gottes nach. Und nicht für dich, nicht wegen deiner Ambition. Es war der Ort, wo die Versorgung und die Manifestation aufhörten, also das Manna, die Wachtung, Wolken und Feuersäule wurden eingestellt. Du folgst nun nicht um der Erscheinung willen, was du siehst, sondern wegen ihm und im Sinne Gottes nach. Es war auch der Ort der ungesäuerten Brote, wie wir wissen. Das heißt, ernähre dich von der gesetzten Mann-Offenbarung, von der Set-Man-Offenbarung, dem Rema-Wort oder dem Dabar Gottes. Es war auch der Ort, wo Agag geschlagen wurde, nach 1. Samuel, Kapitel 15, Vers 33. Saul konnte den klaren Anweisungen vom Mann Gottes aber nicht gehorchen und verlor somit seine Königsherrschaft, sein Königsmandat, obwohl er der Gesalbte Gottes war. Ich meine, David wiederholt das immer wieder. Samuel zeigt vollständigen Gehorsam und hieb Agag in Stücke. Dies ist der geistliche Ort, wo du dem gesetzten Mann, dem Willen Gottes, gehorchen wirst. Es war ein Ort des Passafestes. Es ist der Beginn einer neuen Saison, so wie du jetzt in seinem Sinne folgen wirst. Das heißt jetzt nicht, dass du das Schwert verkehrerum in die Hand nimmst, wir sind im Neuen Testament, und hingehst und da irgendwelche Agags in Stücke haust. Das ist nicht damit gemeint, du weißt, was ich meine. Wir kommen jetzt zum Punkt 3. Jericho, Ort des Duftes, das ist ein Ort der Leidenschaft und Geduld. Der Geduld ist immer mit Leiden verbunden. Eben siehst du Leidenschaft und Geduld. Es braucht Leidenschaft, um zu schreien. Ohne Leiden kannst du nicht schreien, so dass die Wände einstürzen. Es braucht Leidenschaft, 13 Mal schweigend, um die Mauer von Jericho zu gehen. Es braucht Leidenschaft, für 7 Tage das Gleiche zu tun und dabei noch zu schweigen. Es braucht Leidenschaft, gegen einen Feind mit einer völlig törichten Kriegsstrategie zu kämpfen. Bei Jericho musst du die gesetzte Mann-Leidenschaft oder die Set-Mans-Leidenschaft, den Willen Gottes zu tun, bekommen. Das ist, was das Jericho bedeutet. Dann der nächste Ort, wo die zusammen hingingen, Vater und Sohn, Elia und Elisa, ist der Jordan. Es ist der Ort zum Abstieg oder des Abstieges, ein Ort der Demut. So demütige dich selbst, indem du nachfolgst. Jordan ist ein Bild des Wortes Gottes. Folge dem Leiter, wie er das Wort Gottes richtig austeilt. Wenn du vollkommen gefolgt bist, erst dann kannst du die harten Sachen erbitten, nämlich, wie wir so gerne möchten, nicht? Wer will denn das nicht? Die doppelte Salbung oder die doppelte Portion, der doppelte Mantel. Aber zuerst Elia, dann Elisa. Dann kommen wir zu Bethel. Im 2. Könige, Kapitel 2, 2, das Haus Gottes, und Elia sprach zu Elisa: Bleib doch hier. Also schon wieder sagt er: Bleib, ich gehe. Denn der Herr hat mich bis nach Bethel gesandt. Und schon wieder sagt Elisa: So wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie gingen nach Bethel hinab. Also schon wieder hinab, siehst du. Das Haus Gottes ist für die, die folgen. das Haus des gesetzten Mannes. Es ist das Haus des Segments. Die Jünger, die Jesus folgten, die wollten ja auch wissen, wo er wohnte. Johannes Kapitel 1, Vers 38. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Also folge nicht jemanden, der kein Zuhause hat. Wenn du einem Vagabunden folgst, erhältst du seinen Abfall, das heißt nur Müll. Des gesetzten Mannes Salbung wird im Haus gesehen, das er baut. Die Königin von Seba war überwältigt durch die Salbung in Salomos Haus. Es ist ein Haus, wo die Engel sind und auf- und absteigen. 1. Mose, Kapitel 28, Vers 12. Oder es ist auch ein Haus der Kalbsanbetung. Siehe in Jerobeam, 1. Könige, Kapitel 12, Vers 28. Ist sein Haus oder die Kirche das Tor zum Himmel? Bringt dieses Haus den Himmel auf die Erde oder ist es ein Ort des Götzendienstes, der Unterhaltung? Du hast Zeit zu fliehen. Der Defekt der Propheten Elias wollen wir etwas näher betrachten. Da stimmte ja etwas nicht. Wir sehen zunächst einmal, sie gingen nach Jericho, aber sie konnten nicht bis hin zum Jordan gehen. Die blieben stehen. Diese sind Leute, die im richtigen Haus sind und sie haben sogar die Leidenschaft, aber sie gehen nicht den ganzen Weg. Sie können nicht in den Jordan hinabsteigen. Ihnen fehlt die Demut. Ohne Demut kann dich Gott nicht erhöhen. Den Stolzen widersteht er, den Demütigen gibt er Gnade. B. Ja, sie wussten genau, was Gott tat, wollten aber nicht richtig nachdenken. Folgen. Oder besser vielleicht sogar gesagt hier nachverfolgen, nachjagen. Sie waren zufrieden, in einer sogenannten sicheren Entfernung zu stehen und zu beobachten, mal zu sehen, was sich da abspielt. 2. Könige, Kapitel 2, Vers 7. Sie sahen Elisa mit dem Mantel Elias heraufkommen, aber entschieden sich trotzdem, den Leib Elias zu suchen. Komische Geschichte, nicht? Völlig logisch, gell? Sie waren auf den Mann konzentriert und verfehlten dadurch bei der Suche nach dem Mann die Salbung, nämlich den Mantel. Elia war jetzt die vergangene Bewegung und sie verfolgten die Vergangenheit, anstatt die Gegenwart zu umarmen. Der Jetzt-Mantel war jetzt eben mit Elisa und nicht mehr mit Elia. Elia war weg. So, überleg mal, was das für unsere Zeit hier heißt. Es sind die Zeichen der kommenden Elisa-Salbung. Was sind da die Zeichen? Wir haben hier zwei Hauptkriterien. Elisa kannte die vielen Fälschungen. Und er wollte sicher gehen, dass er den richtigen Gott hatte. 2. Könige, Kapitel 2, Vers 14. Dies zeigt, dass er Elia wegen Elias Gott folgte und nicht wegen ihm. Wir lesen dazu diese Bibelstelle. 2. Könige, Kapitel 2, Vers 14. Und er nahm den Mantel Elias, der von ihm herabgefallen war, und er schlug auf das Wasser und sprach, wo ist der Herr, der Gott Elias? Auch er schlug auf das Wasser und es zerteilte sich hierhin und dorthin und Elisa ging hinüber. So, wer schlug jetzt auch auf das Wasser? Er, der Herr. Dann heißt es, und es zerteilte sich hierhin und dorthin, und Elisa ging hinüber. Also zeigte sich dieser Gott, manifestierte sich dieser Gott Elias. Der zweite Teil hier unter B, er teilte den Jordan in zwei, die Salbung, um das Wort Gottes richtig zu teilen. Wasser, das Wort, Teilung, oder für die Teilung braucht es die Salbung. Wir kommen hier zum letzten Thema, das Zerreißen des Mantels. 2. Könige, Kapitel 2, Vers 12. Und Elisa sah es und schrie, mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter, und er sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Geistig gesehen heißt das, Für viele Führer wollen den neuen Mantel über den alten tragen, wenn sie den alten Mantel nicht zerreißen, nicht ablegen. Sie wollen eine Mischung. Die einzig angemessene Reaktion ist, zerstöre den alten und trage den neuen Mantel. Warum das? Jesus selber sagt, neuer Wein braucht neue Schläuche. Der neue Weinschlauch ist Vater und Sohn, Beziehungsweinschlauch. Jetzt kommen wir zum Fazit. Bevor du die doppelte Portion bekommst, jage zunächst einmal der Einfachen nach.